NDR 2 Spezial aktuell.
Ein Mann rast in Nizza in eine Menschenmenge. Ein Mann sticht in Würzburg in einem Zug auf Menschen ein. In München erschießt ein Mann wahllos 9 Menschen und in Ansbach schließlich zündet ein Mann eine Rucksackbombe. Er selbst stirbt, 15 Menschen werden verletzt. Eine fürchterliche Meldung jagte die nächste in den vergangenen Tagen. Und deshalb gibt es heute Abend dieses NDR 2 Spezial aktuell. Amokläufe und Terroranschläge. Was machen die Nachrichten von immer neuen Gewalttaten mit uns? Experten raten dazu, Ängste nicht zu unterdrücken, sondern darüber zu reden. Reden hilft also. Deshalb rufen Sie uns jetzt an und sagen Sie uns Ihre Meinung. Wie gehen Sie mit den schrecklichen Meldungen um? Fernseher aus und zurück ins Schneckenhaus? Oder wollen Sie jetzt erst recht alle, aber auch alle Einzelheiten wissen? Rufen Sie uns jetzt an hier im Studio unter 0800 11 77 22 0. 0800 11 77 22 0. Besonders betroffen sind natürlich die Menschen vor Ort. Thomas aus Ansbach zum Beispiel war gestern Abend ganz in der Nähe, als der Anschlag dort passiert ist.
Also ich selber hatte heute Frühschicht, bin die ganze Nacht rumgelaufen, ich konnte nicht heimgehen. Bin dann heute früh auf die Arbeit und nach 1,5 Stunden bin ich auch wieder von der Arbeit zurück. Wollte mich ausruhen, aber es geht einfach nicht. Angstgefühl ist es eigentlich nicht und ich glaube, ich würde auch wieder an den Ort zurückgehen, ohne da irgendwie Bedenken zu haben. Aber es ist einfach ein komisches Gefühl, weil man kann es nicht richtig realisieren, dass das wirklich in unserem Ansbach passiert ist.
Ähnlich geht es auch Marlies Wunner. Sie war auf dem Konzert, vor dessen Eingang sich der Syrer in die Luft gesprengt hat. Auf einmal hörte sie Sirenen, überall waren Hubschrauber und Polizisten. Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Marlies Wunner machte sich auf den Weg nach draußen.
Das war so schlimm, wenn man dann die Verletzten sieht. Ich bin dann hinten zu dem Seitenausgang rausgekommen und da habe ich dann die ganzen Verletzten auf den Tragen gesehen, mit verbundenen Köpfen und blutig und schlimm.
Der Amoklauf von München liegt schon ein paar Tage zurück. Doch auch hier sind die Eindrücke noch frisch. Bei denen, die miterleben mussten, wie der 18-jährige Schüler in dem Einkaufszentrum im Norden der Stadt um sich schoss. Wie dieser 28-jährige Kellner, der in einem Gastronomiebetrieb im Einkaufszentrum arbeitet.
Nachdem es dann ersichtlich war, okay, dass sich der Täter da uns nähert und der irgendwie 15 Meter von uns weit weg stand, war dann klar, natürlich, nachdem ich das gesehen hatte, dass er eine Waffe lädt, dass man dann einfach weglaufen muss.
Als er die Schüsse hörte, hatte er Gänsehaut, erzählt der 28-Jährige. Ein bisschen Angst sei noch da, die werde auch erstmal nicht weggehen. Aber für ihn ist klar, man muss versuchen, weiterzumachen. Von der Arbeit zu Hause zu bleiben, kam für ihn nicht in Frage. Auch sonst sind alle Läden im Einkaufszentrum wieder geöffnet. Ein paar Geschäfte weiter stehen zwei Mädchen. Eines von ihnen hat eine Verletzung am Fuß. Das sei bei der Massenpanik am Freitag passiert. Da war sie auch im Einkaufszentrum, sagt die Jugendliche. Trotzdem ist sie heute wieder hier.
Man hat ein leicht mulmiges Gefühl, aber bei uns auch relativ sicher, dass wir dann jetzt auch gleich hierher kommen. Eben auch, weil wir Blumen kaufen wollten zum Trauern auch.
Angespannte Stimmung nach den Ereignissen in München und Ansbach, aber auch irgendwie der Versuch weiterzumachen. Lisa Weiß, NDR 2 München. Sie hören das NDR 2 Spezial aktuell und in dieser Stunde ist Joachim Hagen mit mir im Studio mit seiner Expertise als Terrorismusexperte. Guten Abend, Herr Hagen.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend nochmal. Entschuldigung, ich mache das nächste Mal aus Mikro an. So.
Okay, hallo.
Hört sich doch wesentlich besser an mit Mikrofon. Joachim Hagen kann auch auf Ihre Fragen direkt eingehen. Sandra Ziegler zum Beispiel, der hat uns heute Nachmittag schon auf unsere Facebook-Seite gepostet. Ich habe einfach Angst. Jeden Tag eine neue Horrornachricht. Ich habe Angst um meinen Freund, der ist Busfahrer und da kann ja auch immer so ein Irrer reinkommen. Joachim Hagen, ist es tatsächlich jetzt gefährlicher geworden, in Deutschland zu leben oder ist das nur ein subjektiver Eindruck?
Das ist ein subjektiver Eindruck und alle Leute, mit denen man redet, sagen, also aus den Sicherheitsbehörden, die Gefahr, in Deutschland zu leben, ist nicht größer geworden. Allerdings, das klingt jetzt so ein bisschen abstrus, wenn wir gerade immer hören von diesen ganzen Anschlägen, aber generell gesagt, die Sicherheitssituation ist nicht schwieriger geworden und das, wovor wir ja alle große Angst haben, dass das nämlich irgendwie ein koordinierter sozusagen Aufmarsch der Islamisten hier in Deutschland ist, dass also Islamisten vom IS hierher geschickt worden sind, um hier Anschläge zu begehen, danach sieht es eben im Moment nicht aus.
Vielen Dank, Joachim Hagen, Terrorismusexperte bei NDR2. Er kann auch Ihre Fragen heute Abend beantworten. Angerufen unter der 0800 11 77 22 0 hat Hasso Rosenfeld aus Wehna. Herr Rosenfeld, welchen Eindruck haben Sie? Kann man sich überhaupt schützen?
Also es gibt natürlich gegen solche durchgeknallten Leute keinen Schutz. Dieser Ruf nach mehr Polizeistaat oder Ausweitung der Überwachungsgeschichten sonst irgendwo, es ist wichtig, was die Polizei macht. Die machen das zum Teil ja auch mit sehr hohem persönlichem Risiko. Aber man kann nicht mehr machen. Das möchte ich also einfach mal behaupten. Es gibt gegen solche Leute im Grunde ja auch wirklich keinen Schutz. Wenn die Waffen bekommen, wenn er keine Waffen nimmt, einen LKW oder sonst irgendwas. Also es gibt immer Wege, seinen Terror auszubreiten, so schrecklich wie das ist für die Betroffenen. Es ist wichtig, dass die Leute zusammenkommen, miteinander reden, dass eben solche Vorurteile gar nicht entstehen können.
Ist denn wirklich alles viel schlimmer geworden oder nehmen wir es nur anders wahr, weil wir alles schneller aufs Handy bekommen und ständig überall aktuell informiert sind?
Das war früher, Anführungszeichen, normaler, dass die Leute, wenn sie gelitten hatten, dann Gewalt gegen sie selbst ausgeübt haben, aber weniger gegen die ganzen Gruppen gegangen sind. Es gab zwar Terroristen natürlich schon lange, die Anarchisten und so weiter, nur es war von der Zahl her und von der, der Population her sehr viel geringer, behaupte ich mal. Ich kann es jetzt nicht begründen, aber es ist so mein Gefühl. Es ist deutlicher geworden, auch mit dieser Wirkung von irgendwelchen komischen Hassdiskussionen im Fernsehen, mit diesen Talkshows und so weiter, was Jugendliche übernehmen leider, und Erwachsene auch. Diese Gestimmtheit, dass man seine Wut auf Gruppen projiziert, dieses Sündenbock-Denken, was ja bei den Nazis exzessiv ausgetragen wurde, das spielt dann auch eine Rolle und das scheint mehr zu wollen. Das Gefühl habe ich schon.
Sie haben jetzt die Gelegenheit, an Ihre Mitmenschen zu appellieren. Was würden Sie ihnen sagen?
Erstmal cool bleiben. Also man kann nicht mehr machen. Man darf sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Unsere Demokratie funktioniert eigentlich wunderbar. Es gibt natürlich viele Kinken, aber insgesamt funktioniert unsere Gesellschaft sehr gut. Den Leuten geht es ja auch gut eigentlich. Wichtig wäre natürlich auch, dass die Parteien sich in wichtigen Fragen einig sind im gemeinsamen Vorgehen gegen diese Vorurteile.
Vielen Dank, Hasso Rosenthal, nicht Rosenfeld aus Wehna. Er hat gerade gesagt, mehr Amokläufe. Er hat den Eindruck, dass es mehr Amokläufe gibt in letzter Zeit. Hat unser Terrorismusexperte heftig mit dem Kopf geschüttelt. Stimmt das nicht, Hagen?
Stimmt nicht. Und auch die Terroranschläge, das hat nicht zugenommen. Auch wenn das im Moment so ein bisschen so aussieht, wenn wir mal zurückdenken an die 80er Jahre, den RAF-Terror der Rote Armee-Fraktion oder auch der PLO. Das hat hier auch schon viele einige Tote gefordert. Insofern kann man nicht sagen, dass die Zahl der Anschläge zugenommen hat. Im Moment scheint uns das so auszusehen, aber in Wirklichkeit liegt es auch daran, dass wir in letzter Zeit immer sicherer. Wir sind das einfach gewohnt, in einer sehr sicheren Umgebung zu leben.
Und jetzt ist Ihre Meinung gefragt hier im NDR2 Spezial aktuell. Wie gehen Sie um mit der Terrorangst? Rufen Sie uns an unter 0800 11 77 22 0. Mein Name ist übrigens André Schünke und ich wünsche Ihnen trotz aller üblen Nachrichten einen schönen Abend. NDR2 Spezial aktuell. 9 Tote in München, 15 Verletzte in Ansbach. Wie gehen wir um mit den immer neuen Nachrichten von immer neuen Gewalttaten? Und am Telefon ist Rohan Nathaniel aus Münster. Wie machst du das denn? Sitzt du jetzt nur noch in Panik zu Hause oder gehst du noch ganz normal vor die Haustür?
Also von meiner Seite, also ich spüre jedes Mal wenig die Angst, sondern einfach die Traurigkeit über die Tatsache, dass das wieder und wieder passiert. Die Angst, die ich dabei habe, da geht es dann eher darum, dass man ein bisschen abgestumpft wird. Also irgendwann gewöhnt man sich dran, dass sowas tagtäglich passiert und dadurch kann man ja auch Gefahren unterschätzen. Und da denke ich aber auch an eine persönliche Situation. Wie geht man dann natürlich auch damit um, mit der Tatsache, dass viele Taten auch von Leuten kommen oder durch Leute passieren, die gebürtig nicht aus Deutschland kommen, die eventuell anders aussehen. Und bei mir ist das halt immer ein Gedanke, dass sowas in den Medien und in der Politik immer thematisiert wird.
Du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, dass du einen indischen Hintergrund hast. Hast du selber schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass dich Leute irgendwie schief angeguckt haben?
Nein, also ich muss da sagen, also ich bewege mich selber Kreisen, wo mein Hintergrund eher weniger eine Rolle spielt. Aber ich erlebe trotzdem Situationen, wo ich merke, da schauen mich Leute ein bisschen anders an. Oder man wird am Flughafen ein bisschen anders kontrolliert. Und weil sowas so schnell, so intensiv und so furchtbare Dinge passieren, da frage ich mich natürlich, ob es Auswirkungen für mich hat und ob es Auswirkungen generell für Leute haben könnte, die nicht aus Deutschland kommen, die sich vielleicht nicht der Sprache mächtig sind, die sich in der deutschen Gesellschaft etwas schwer tun.
Ich gebe das gleich mal weiter an unseren Terrorismusexperten Joachim Hagen. Besteht jetzt die Gefahr, dass Fremdenfeindlichkeit vielleicht wächst nach all diesen Anschlägen?
Ja, natürlich, diese Gefahr besteht. Die AfD hat schon kritisiert, dass hinter allem die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel steckt. Insofern klar, diese Debatte läuft schon. Aber wir können nichts anderes machen, als uns dieser Debatte zu stellen. Wir müssen darüber diskutieren und fragen, woher die Leute kommen und ob wirklich die Gefahr größer geworden ist durch die Flüchtlinge, die hier ins Land gekommen ist, oder ob das möglicherweise Einzelfälle sind.
Was wissen wir denn über den Täter von Ansbach zum Beispiel? War ja Syrer?
Ja, er ist Syrer, aber er ist schon vor zwei Jahren, nach Deutschland gekommen. Das heißt, er ist nicht mit dieser Flüchtlingswelle gekommen. Das heißt, er ist ganz normal eingereist und hat hier zwei Jahre lang gelebt. Und hatte offenbar psychische Probleme, Suizidgefahr und deswegen auch die Vermutung auch der Experten, dass es sich hier um einen sogenannten erweiterten Suizid, also erweiterten Selbstmord handelt. Das heißt, er wollte Selbstmord begehen und dabei eben möglichst viele Leute mitnehmen in den Tod. Das ist etwas, was häufiger vorkommt bei Selbstmordgefährdeten, dass sie irgendwie das Gefühl haben, die Welt ist nicht gerecht und hat ihnen einen Tort angetan. Und wenn sie schon Selbstmord verüben, dann wollen sie auch andere mitnehmen. Das passiert leider manchmal. Und die Frage ist, ob man dagegen nicht was tun muss, ob man diese Leute nicht irgendwie an die Hand nehmen muss und besonders betreuen muss, ob man da nicht etwas tun muss, als pauschal gegen Flüchtlinge zu schimpfen.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Wie gehen Sie um mit der Terrorangst? Bleiben Sie zu Hause oder wollen Sie jetzt erst recht alles ganz genau wissen? Rufen Sie uns gern an hier im NDR2 Spezial aktuell unter 0800 1177 22 0. Sie hören das NDR2 Spezial aktuell zu den Vorfällen in München und Ansbach. In Ansbach hat sich inzwischen die Bundesanwaltschaft eingeschaltet. Ja, tagelang nur schlimme Berichterstattung. Ein Vorfall jagte den nächsten und das Handy stand nicht mehr still, wenn man dann seine Eilmitteilung eingestellt hatte. Hannes aus Grömes hat uns jetzt angerufen. Wie haben Sie das denn in den vergangenen Tagen verfolgt?
Ja, das war als erstes abends beziehungsweise den Fernseher eingeschaltet und dann hieß es ja, dass da einer rumschießt. In München war das, ne? Mhm. Genau, und dann habe ich das halt verfolgt, weil mich das klar interessiert und das ist jetzt ja auch eine neue Situation für uns. Und habe dann ja die erste Stunde geguckt und man ist ja immer darauf, man guckt halt, was für Informationen kommen rein. Und dann sind halt auch dementsprechend kuriose Informationen reingekommen, wo ich dann teilweise echt vom Glauben schon abgefallen bin, dass auch die Leute in der Redaktion, jetzt war halt zum Beispiel N24 und NTV hat ja gesendet, da habe ich immer hin und her geschaltet. Mhm. Und da wird natürlich versucht, jeder mögliche Anrufer irgendwie da reinzunehmen in die Sendung, einfach um ja wahrscheinlich Zuschauerzahlen zu generieren. Und da sind auch dann Leute, die da tatsächlich anrufen und gesagt haben, da wäre einer mit einem Weihnachtsmannkostüm und einer Sonnenbrille, blonden kurzen Haaren da rumgelaufen mit einer Waffe, das ist wahrscheinlich der Täter. Diese Sachen oder was habe ich selber nicht gehört, aber hat ein Kollege erzählt, dass auch Augenzeugen berichtet haben sollen, dass da Leute mit Glatze und Springerstiefeln da rumlaufen und rumschießen. Okay, dass das in so einer stressigen Situation vielleicht so sein kann, dass man da erstmal alles mit reinnimmt, okay. Oder zum Beispiel, es wurde ja auch gesagt, drei Täter mit Langwaffen. Dann haben sie das Video ja immer wieder abgespielt, wo man eindeutig sieht, dass da ein junger Mann mit dunklen Haaren steht, eine Pistole zieht und losfeuert. Also warum man dann nicht in diesem Moment auch schon, sage ich mal, man kann das ja analysieren relativ schnell und ich als Laie, man sieht, dass es einfach nicht der Wahrheit entspricht.
Das heißt, Ihnen ging das zu sehr drunter und drüber, was Sie da gesehen haben?
Nee, dieses Aufgebausche da in den Medien, da wird einem teilweise echt schlecht und ich gucke auch schon gar kein Fernsehen mehr, weil es einfach zu viel wird alles. Also wir werden, finde ich, als Volk für dumm verkauft und diese Mediengeilheit. Es wird sich ja im Nachhinein noch nicht mal entschuldigt dafür, dass man jetzt sagt, okay, wir haben vielleicht zu viel gesendet, es war ja kein Funken Wahrheit an dieser Berichterstattung. Warum im Nachhinein keiner kommt und sagt, okay, es war vielleicht ein bisschen übertrieben. Mhm. Ja, also, ne?
Haben Sie denn im Nachhinein durchgehend geguckt? Vielleicht hat es ja mal jemand gesagt.
Na ja, gut, ich kann nicht 24 Stunden mich dann mit dem Thema noch befassen und noch mal jetzt vielleicht nachrecherchieren, wäre vielleicht vernünftig, um dann zu sagen.
Ja, das ist auch das, was von uns Journalisten ja immer verlangt wird. Ich will jetzt ungern über die Kollegen bei N24 und NTV urteilen, aber wir reden nämlich nachher ab 20 Uhr auch noch in der Stunde verstärkt darüber, wie wir Medien eigentlich im Moment agieren sollen. Mhm. Denn wir sind ja immer so ein bisschen auf dieser Grenze. mal sind wir zu schnell, dann haben wir vielleicht solchen Unsinn auf der Antenne, wie Sie ihn gerade erzählt haben. Dann heißt es aber wieder, wir sind zu langsam. Also da irgendwo den Mittelweg zu finden, darüber reden wir nachher auch nochmal mit einem Experten. Und unser Terrorismusexperte ist auch schon ganz nervös, der will unbedingt noch was dazu sagen, Joachim Hagen.
Ja, und zwar aus dem Grund, das ist ja nicht nur ein Medienproblem, sondern das ist ja auch ein Problem der Polizei. Die müssen ja auch entscheiden, welchen Informationen gehen wir nach und welchen gehen wir nicht nach. Und das ist natürlich im Moment gerade ein großes Problem durch Facebook und Twitter und allem.
Habe ich ja gar nicht gemacht. Ich war ja gar nicht auf Facebook, Twitter etc. unterwegs. Ich habe ja nur Fernsehen geguckt.
Ja, aber auch beziehungsweise die Kollegen von N24 berichten natürlich auch über das, was bei der Polizei passiert. Und die haben natürlich dann auch erzählt, dass sie allen Hinweisen erstmal nachgehen müssen. Selbst wenn da ein Weihnachtsmann mit blonden Haaren kommt, können sie nicht einfach sozusagen sagen, das ist Blödsinn, sondern sie müssen da erstmal hinfahren und das abchecken.
Aber verstehen Sie mich, das ist, ja.
Ja, ich weiß, es ist nicht so einfach. Ich gebe Ihnen durchaus recht. Sie haben einen Punkt und gerade wenn wir uns die Medien angucken, auch wir selber, sind wir im Moment in so einer Phase, wo wir sagen, wir müssen die Leute informieren, weil nachher heißt es dann, es wurde nicht genug informiert.
Gut, jetzt wird überinformiert, das ist natürlich auch so eine Sache. Ne?
Wir versuchen jetzt einfach Licht ins Dunkel zu bringen. Das machen wir auch heute noch weiter in dieser Sendung und zwar gleich in einem Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio in Berlin, mit Anna Engelke, die uns erzählen wird, wie die Bundesregierung jetzt reagiert und wie sie versucht, uns zu schützen. Und wir bewegen uns hier irgendwo zwischen Information, Medienkritik und Ihrer Meinung, denn die ist heute Abend ganz besonders wichtig. Wie gehen Sie um mit den Vorfällen von Ansbach und München, mit den immer schrecklichen Nachrichten der letzten Tage? Bleiben Sie ganz ruhig oder wollen Sie jetzt erst recht alles ganz genau wissen, rufen Sie uns an unter 0800 1177 220. Sie hören das NDR2-Spezial und es hat keine halbe Stunde gedauert, bis der Erste geschrieben hat, Lügenpresse, Lügen-NDR. Schöne Grüße an Martin Hoffmann, der hat das auf Facebook gepostet. Ich spreche jetzt aber mit Anna Engelke, NDR 2 Berlin. Die hat sich angeguckt, wie die Bundesregierung heute Abend reagiert hat auf die Attentate, auf das Attentat in Ansbach und auf den Amoklauf in München. Anna Engelke, NDR 2 Berlin, was will die Bundesregierung denn tun, um uns bestmöglich zu schützen?
Also erstmal ganz konkret mehr Polizeipräsenz an öffentlichen Plätzen, zum Beispiel an Flughäfen oder Bahnhöfen. Das hat der Bundesinnenminister heute Nachmittag angekündigt. Aber natürlich weiß Thomas de Maizière, dass bei vielen Menschen ein mulmiges Gefühl bleibt. Und an deren Adresse sagte er, der Rechtsstaat in Deutschland ist und bleibt stark.
Unsere Sicherheitsbehörden sind gut aufgestellt. Sie werden auch weiterhin alles Erforderliche und alles Notwendige dafür tun, damit sich solche Ereignisse nicht wiederholen. Eine absolute Sicherheit dafür gibt es allerdings nicht.
Dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt, das haben wir jetzt ja an den Gewalttaten gesehen. Und es ist so, dass diese mutmaßlichen Täter weder halt der Amokläufer von München noch bei dem Machetenangriff von Reutlingen oder auch bei dem mutmaßlichen Selbstmordattentäter von Ansbach, dass diese drei Männer in irgendeiner Art und Weise in den Datenbanken der deutschen Sicherheitsbehörden waren.
Soweit der Bundesinnenminister. Aber was sagt eigentlich die Kanzlerin? Die ist ja erstaunlich ruhig.
Angela Merkel hält sich zurzeit in Brandenburg auf, genauer gesagt in der Uckermark. Sie hat eigentlich Urlaub, sei aber immer im Dienst. Das sagte heute ihre Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Und über diese Regierungssprecherin vermittelte Merkel ihre Erschütterung über die neuerlichen Gewalttaten.
Wir trauern mit den Angehörigen der getöteten Frau in Reutlingen und sind in Gedanken bei den Verletzten von Reutlingen und Ansbach, denen wir rasche und schnelle Genesung wünschen.
Die Kanzlerin ist halt in der Uckermark und wird dort auf dem Laufenden gehalten. Und die Uckermark ist nicht weit weg von Berlin. Und dann kann halt die Kanzlerin, wenn es nötig werden sollte, binnen kurzer Zeit zurück in die Hauptstadt kommen.
Was bedeutet jetzt aber das Ereignis von Ansbach für die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin? Muss man jetzt sagen, die ist gescheitert?
Diese Frage ist heute häufiger gestellt worden, sowohl der stellvertretenden Regierungssprecherin als auch dem Bundesinnenminister. Beide haben das zurückgewiesen. Der Bundesinnenminister hat darauf hingewiesen, dass der mutmaßliche Selbstmordattentäter von Ansbach bereits vor 2 Jahren seinen Asylantrag hier in Deutschland gestellt hat, also lange Zeit bevor die Flüchtlingswelle im vergangenen Sommer angefangen hat hier im Land. Und die stellvertretende Regierungssprecherin hat noch mal gesagt, also wenn man sich mal die Attentäter von Paris oder von Brüssel oder jetzt auch in Nizza anguckt, da hat es sich um Menschen gehandelt, die in dem jeweiligen Land geboren wurden und nicht um Flüchtlinge.
Bundesregierung mahnt zur Besonnenheit. Anna Engelke, NDR 2, Berlin. Und am Telefon ist jetzt Herr Heimann aus Heide. Wie haben Sie denn die Ereignisse der vergangenen Tage aufgenommen? Wie gehen Sie damit um?
Ja, es ist natürlich schon erschreckend letztendlich, dass es auch am kompletten Wochenende war und dass die Ereignisse sich so überschlagen. Das ist natürlich ungewöhnlich, weil die letzten Jahre war es peu à peu und dass es jetzt so plötzlich ist, das ist schon, finde ich, erschreckend. Ich bin 19 Jahre alt, da machen sich schon Gedanken auch um seine Zukunft.
Fühlen Sie sich dann unsicherer jetzt in Deutschland oder machen Sie einfach weiter wie gehabt?
Unsicher nicht. Ich glaube, wenn man jetzt Angst hat, dann würde man sein öffentliches Leben komplett einschränken. Aber Respekt sollte man schon davor haben.
Welche Frage hätten Sie an unseren Terrorexperten? Wie kann der Ihnen vielleicht weiterhelfen, wie Sie in Ihrem Alltagsleben sozusagen damit besser umgehen können? Weil man fragt sich ja ständig irgendwie, was ist da los? Ist das im Moment alles schlimmer geworden? Wie würden Sie das formulieren?
Ja, was kann ich für meine Sicherheit tun? Gibt es Hinweise, auf was ich achten muss? Gibt es irgendwie Merkmale, woran ich erkennen kann, dass jetzt hier gleich was passiert? Oder sind die Taten alle so plötzlich überraschend, dass es gar kein Merkmal dafür gibt?
Es gibt keine Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Und ich warne auch davor, überall nach solchen Merkmalen zu suchen. Denn irgendwann ist man dann nur noch dabei, irgendwie am Rande der Straße zu gehen und immer zu gucken, ob derjenige, der hinter einem oder vor einem geht, möglicherweise komisch aussieht oder einen Rucksack trägt, der irgendwie zu schwer ist, als dass er irgendwie normal aussieht. Also das ist ganz gefährlich. Wenn man immer guckt, dann sieht man auch was und dann hat man irgendwann nur noch Angst, dass irgendwas passiert. Insofern einfach ein gewisses Selbstvertrauen, früher nannte man es Gottvertrauen, dass alles schon gut gehen wird.
Trotzdem versucht die Politik ja jetzt zu reagieren. Der Innenminister Niedersachsens zum Beispiel hat angekündigt, dass auch in Niedersachsen die Sicherheitslage verschärft werden soll. Den haben wir gleich im Interview hier im NDR 2 Spezial und dann ist natürlich auch wieder Ihre Meinung gefragt unter 0800 11 77 22 0. NDR 2 Spezial aktuell. Ich werde einfach keine Angst haben. Ich lasse mein Leben nicht durch Terroristen, gestörte Idioten oder sonst welche Trottel beeinflussen. Das ist nämlich genau das, was diese Schweine bezwecken wollen. Das sag nicht ich, das sagt Florian Stahlhut auf unserer NDR 2 Facebook-Seite zu unserem Thema heute Abend. Ersal Abi, wie ist deine Meinung?
Meine Meinung ist eigentlich genauso. Ich habe in den letzten Jahren oder ich bin seit 30 Jahren hier in der Bundesrepublik, habe einige Jahre in Istanbul gelebt, habe dort leider drei Anschläge hautnah miterlebt. Zum Glück ist mir nichts passiert. Ich bin der Meinung, dass wir hier in Deutschland einfach, um diesen Menschen den Wind aus den Segeln nehmen zu können, mehr in den Schulen machen müssen. Wir dürfen uns nicht einfach jetzt hier in Deutschland einfach nur tatenlos zuschauen und mit dem Finger auf Menschen zeigen, die selbst aus bestimmten Gründen nach Deutschland gekommen sind. Ich glaube nicht, dass hinter jedem Attentat, der jetzt passiert ist, auch wirklich die IS dahinter steht. Ich glaube auch, dass die Menschen, die sich jetzt umgebracht haben, sich für sich einen Grund gesucht haben, da im Islam Selbstmord eine Todsünde ist.
Hast du selbst dann auch schon gemerkt, dass gegen dich oder dir gegenüber vielleicht die Vorurteile gewachsen sind durch diese Anschläge, die jetzt passiert sind?
Nein, eigentlich nicht. Wir leben in Hameln. Hameln ist eigentlich eine sehr ruhige Gegend. Hier in Hannover ist es auch ruhig in dem Sinne. Es kommt schon mal vor, dass wenn ich im Zug sitze, dass schon der eine oder andere Betrunkene morgens um 8 dann halt seine Meinung kundtun muss, indem er dann in meine Richtung schaut oder in die Richtung anderer dunkelhaariger Menschen und dann halt Parolen von der AfD wiedergibt.
Welcher Glaubensrichtung gehörst du an?
Ich bin Alevit.
Hast du denn das Gefühl, dass aus der Richtung schon genug getan wird, also dass da auch genug an die Öffentlichkeit getreten wird und gesagt wird, wir haben damit nichts zu tun und wir wollen damit auch nichts zu tun haben?
Die alevitischen Gemeinden im Moment sind sehr damit beschäftigt, die Lage in der Türkei zu klären, was da jetzt überhaupt passiert. Leider wird nicht in der Richtung nicht viel getan. Also es steckt ja auch in Assad dahinter, zum Beispiel in Syrien, der auch Alevite ist, aber nicht zu uns gehört quasi irgendwie. Also das ist schwierig zu sagen. Ich würde für mich wünschen, dass wir mehr für die Menschen tun, die hier nach Deutschland gekommen sind und Hilfe suchen. Wir sollten mehr in den Schulen machen. dass man den Kindern von vornherein ein klares Bild gibt, was richtig und falsch ist. Wir sollten auch, es ist schwierig, das Ganze so wiederzugeben. Ich habe mir oft genug darüber Gedanken gemacht, wie kann ich helfen, wie kann ich was ändern. Und das Einzige, was ich tue, halt ist, Menschen jetzt die aus Syrien oder Afghanistan kommen, halt denen ein bisschen die Gegend zu zeigen, wo man was machen kann, kleine Sachen übersetzen und so weiter und so weiter.
Joachim Hagen, Terrorismusexperte, ist das schon ein guter Angang, ein guter Ansatz, um einfach aufeinander zuzugehen?
Aber natürlich, das ist ein wunderbarer Angang, beziehungsweise eine wunderbare Fähigkeit, das auch zu machen. Und man hat jetzt auch mitgekriegt, dass bei zumindest zwei der Attentäter die Attentäter Suizidprobleme haben, also dass sie schon vorher sich in Behandlung begeben haben, weil sie möglicherweise Selbstmord begehen wollten, was sie dann ja offenbar auch gemacht haben. Insofern scheinen da viele oder einige der Flüchtlinge traumatisiert zu sein, einfach auch bei dem, was ihnen vorher begegnet ist, was ihnen vorher passiert ist. Insofern klar, solche Leute brauchen unbedingt Hilfe und auch Leute, die ihre Sprache sprechen, je mehr sich um sie kümmern, umso besser.
Also sich voneinander abzugrenzen hilft am Ende auch nicht weiter. Ihre Meinung ist jetzt gefragt im NDR 2 Spezial aktuell 0800 11 77 22 0 und gleich hören wir die Meinung von Boris Pistorius, Niedersachsens Innenminister, dann hier im Interview bei NDR 2. In Ansbach hat sich inzwischen die Bundesanwaltschaft eingeschaltet, denn es gibt offenbar den konkreten Verdacht, dass der 27-jährige Täter Mitglied des IS war. Der Mann hatte sich am Eingang eines Musikfestivals mit einer Bombe, die in seinem Rucksack steckte, in die Luft gesprengt. Er selbst starb, 15 Menschen wurden verletzt. Bundesinnenminister de Maizière hat angesichts der Vorfälle heute Nachmittag dazu gemahnt, jetzt die Ruhe zu bewahren. Besonnenheit sei gefragt, sagt de Maizière. Bei uns im Interview jetzt am Telefon Niedersachsens Innenminister Pistorius. Herr Pistorius, was hilft mir denn aber Besonnenheit, wenn sich neben mir jemand in die Luft sprengt?
Dagegen hilft es gar nichts, aber das hat Herr de Maizière auch nicht gemeint. Ich vertrete auch die Auffassung, dass gerade diese Phase, in der wir jetzt sind, in besonderer Weise Besonnenheit und Ruhe erfordert. Es hilft nichts, in Hysterie zu verfallen. Die Sicherheitsbehörden machen ihre Arbeit. Sie agieren im Vorfeld da, wo sie es können, und sie reagieren schnell da, wo sie es müssen. Von daher können sich die Menschen in Deutschland nach wie vor weitgehend sicher fühlen, aber eben nur weitgehend. Hundertprozentige Sicherheit gibt es im öffentlichen Raum nicht. Das haben wir immer wieder gesagt und das bewahrheitet sich leider gerade in den letzten Tagen auf sehr schreckliche Art und Weise.
Sie hatten jetzt gerade eine Konferenz aller Landesinnenminister zusammen mit dem Bundesinnenminister am Telefon. Was ist das Hauptergebnis?
Also wir haben uns zunächst mal über die Lage und über die Erkenntnisse ausgetauscht und wir sind uns einig darüber, dass es jetzt darum geht, die richtigen Signale zu setzen, unaufgeregt mit den Sachverhalten umzugehen. Und das heißt natürlich für mehr Präsenz der Polizei bei Großveranstaltungen zu sorgen, Lage angepasst auf die Veranstaltung sich vorzubereiten, im Einzelfall Kontrollen da, wo es angezeigt ist, aber alles mit Augenmaß und Bedacht in dem Bewusstsein, dass man viel tun kann, aber nie genug, um hundertprozentige Sicherheit zu erreichen.
Es gab nun schon die erste Kritik, der Täter aus Ansbach hätte ja ohnehin abgeschoben werden sollen. Warum war der eigentlich noch bei uns in Deutschland? Warum dauern so Abschiebungen immer noch so lang?
Den Einzelfall selber will ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen, aber generell gilt, dass jemand, der als Asylbewerber abgelehnt ist und abgeschoben wird bzw. abgeschoben werden soll, im Zweifel Hinderungsgründe im Einzelfall hat, warum er nicht abgeschoben werden kann oder Rechtsmittel einlegen kann. All das kann sich hinziehen. Warum es in dem Einzelfall ein Jahr gedauert hat, müssten Sie meinen Kollegen in Bayern fragen.
Müssen wir uns jetzt eigentlich hier im Norden auch unsicherer fühlen als bisher?
Es gibt keinen Anhaltspunkt. Wir haben keinen Anhaltspunkt dafür, dass so etwas Ähnliches bevorsteht. Aber wie schon gesagt, das hatte Bayern auch nicht. Von daher gilt das, was wir seit Monaten immer wieder sagen. Es gibt eine abstrakt hohe Gefährdungslage, die sich leider immer wieder konkret realisieren kann. Aber noch einmal, wir haben es hier mit drei unterschiedlichen Taten zu tun, mit drei unterschiedlichen Verläufen vorher. Einen Amoklauf, einen sicherlich islamistisch motivierten und einen mutmaßlich. Von daher sollte man die auch getrennt sortieren und nicht den Eindruck erwecken, als sei ein Terroranschlag nach dem anderen passiert. Auch das gehört zur Ruhe und zur Besonnenheit dazu.
Nun stehen im Moment im Sommer überall im Norden große Festivitäten an. Das Maschseefest in Hannover zum Beispiel. Kann ich da noch bedenkenlos hingehen?
So bedenkenlos wie vor zwei Wochen oder vor drei Monaten. Es ist immer eine persönliche Entscheidung, ob man sich in große Menschenansammlungen begeben will. Ich mache die Erfahrung, dass die Menschen in Niedersachsen, aber auch darüber hinaus, sich dieser Gefahrenlage, die sie ja kennen aus den Medien, aus dem, was passiert, durchaus bewusst sind und sich trotzdem entscheiden, rauszugehen, weil sie wissen, dass die Alternative eine düstere wäre, nämlich sich dieser Angst und dem Terror, der damit verbunden ist, zu beugen. Und von daher bleibt das eine individuelle Entscheidung, aber ich kann nur alle ermuntern, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Es ist nun mal so, dass hundertprozentige Sicherheit nicht gewährleistbar ist, aber das heißt nicht, dass alles gefährlich ist.
Sie haben ja nun Personenschutz, aber würden Sie ohne den auch auf den Wein an den Maschsee gehen?
Sie werden lachen, ich gehe regelmäßig auch in meiner Heimatstadt und anderswo ohne Begleitschutz auf solche Festivitäten und werde das auch in Zukunft tun.
Vielen Dank, Boris Pistorius, Niedersachsens Innenminister bei NDR 2. Den haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Nicht aufgezeichnet, sondern live am Telefon ist jetzt Elke Pape aus Göttingen. Können Sie die Worte des Innenministers irgendwie beruhigen?
Nein, können Sie nicht. Aber er hat natürlich recht. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und ich möchte gerne nochmal auf das Interview davor zurückkommen, weil der Terrorismusexperte sagte, ja, wenn man jetzt hinter sich guckt und immer nur sagt, kann da jetzt was passieren, das ist kontraproduktiv. Aber auf der anderen Seite wird ja immer darauf hingewiesen, seien Sie wachsam, gucken Sie, fällt Ihnen was auf, steht irgendwo ein herrenloser Koffer oder ein Rucksack rum. Ich meine, das passt nicht zusammen. Also wenn ich unterwegs bin, ich bin oft im Bus unterwegs zur Uni Göttingen, zur Uniklinik und damit ist verbunden auch, dass ganz viele Studenten einsteigen, weil die Linie auch weiter zum Campus fährt. Und da sind neulich, weiß ich nicht, so 10 junge Männer eingestiegen mit arabischem Äußeren. Und das ist auch so doof. Ich möchte sie auch nicht unter Generalverdacht stellen. Aber sie hatten alle Rucksäcke auf und der Bus war eng und ich saß und der Rucksack hing vor meiner Nase und da bin ich irgendwie auch panisch geworden. Und wenn ich keinen Termin gehabt hätte, wäre ich ausgestiegen. Hinterher habe ich gedacht, mein Gott, aber dann wieder solche Sachen, dass irgendwer einfach mit der Axt auf allen losgeht und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Natürlich geht man raus, aber es ist wirklich so, dass man sich jetzt öfter einfach umguckt und guckt sich die Leute an. Das tut mir irgendwie leid, aber es lässt sich irgendwie nicht verhindern, weil man ja auch jeden Tag mit diesen Nachrichten erschlagen wird. Man stellt irgendwas an und irgendwo überall, vielleicht außer hier Super RTL, ist Terror angesagt.
Ich kann das verstehen. Es ist eine Frage, die wir nachher auch noch mit einem Psychologen besprechen werden. Soll ich das mal weitergeben an unseren Terrorexperten, wie der da raten würde? Also vielleicht doch nicht so radikal, gar nicht gucken, einfach weitermachen. Wie findet man da den Mittelweg?
Ich glaube, das ist ganz schwierig.
Das ist schwierig.
Also da kann man auch nicht raten, da muss jeder sehen, wie er selber damit am besten zurechtkommt. Und natürlich stimmt es, was Sie sagen, dass man, wenn man so im Bus sitzt und 10 ja, arabisch aussehende Männer kommen rein, dann wird einem manchmal vielleicht, ja gut, wahrscheinlich wird einem manchmal mulmig, aber ja, gut, aber das ist ja keine Art und Weise, wie man weiterleben möchte. Man möchte ja nicht ständig Angst haben. Insofern kann man sich nur ein Herz fassen und sagen, okay, das sind ganz normale Leute, ganz normale Menschen wie du und ich und wahrscheinlich war das auch keine Absicht, dass er ihnen den Rucksack ins Gesicht gehängt hat. Ja, aber
nein, natürlich
gibt's eigentlich
nicht. Einfach die Enge im Bus, das bleibt gar nicht aus. Ich sitze tiefer, der Mann steht und der Rucksack hängt dann halt auf der Höhe. Ich war ja nicht die Einzige, ne?
Gibt es eigentlich Zahlen? Also kann man das irgendwo dran festmachen und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Anschlag getroffen zu werden?
Nein, das weiß ja jeder. Aber man wird, man wird so ein bisschen empfindsamer, ne, dafür und denkt, oh Gott, wenn es dich jetzt gerade erwischt, also das lässt sich gar nicht vermeiden, glaube ich, das kann keiner abstellen.
Ja, also, da haben Sie recht, das kann keiner abstellen, aber man muss es halt versuchen, denn sonst, wie gesagt, sonst hat man kein Leben mehr und dann bringt es auch keinen Spaß mehr.
Ja, das ist richtig, aber ich wollte nur sagen, dass es auf der einen Seite heißt, bleiben Sie locker, auf der anderen Seite bleiben Sie wachsam. Das passt
da haben Sie recht.
Nee, das ist natürlich, hier, nimm das Beißholz und bleib locker. Ne? Das ist das ist genau so. Ne? Gut, danke schön.
Vielen Dank, Frau Pape. Ja. Ich würde jetzt gerne noch die letzten paar Sekunden nutzen, bevor wir in die Nachrichten gehen um 20 Uhr. Die letzte Frage an unseren Terrorismusexperten. Was steckt denn jetzt dahinter? Ist die Angst berechtigt, dass uns da tatsächlich so eine ganze Welle von Anschlägen, die durch den IS gezielt organisiert werden, ereilt?
Nein, also beziehungsweise man hat noch nicht alles aufgeklärt. Die Ermittlungsbeamten sind ja auch noch dran. Aber bisher sieht es nicht so aus, als sei das irgendwie eine gezielte Aktion des IS. Es sieht noch nicht mal so aus, als hätten die Amokläufer oder der eine Anschlag, der eine Täter wirklich etwas mit dem IS zu tun.
NDR 2 Spezial aktuell.
Ein Mann rast in Nizza in eine Menschenmenge. In Würzburg, da sticht ein Mann in einem Zug auf Menschen ein. In München erschießt jemand wahllos 9 Menschen und dann sich selbst. Und in Ansbach, da hat gestern dann auch noch ein Mann eine Rucksackbombe gezündet am Eingang eines Musikfestivals. Er selbst ist gestorben, 15 Menschen wurden verletzt. Da kann einem schon Angst und Bange werden. Amokläufe und Terroranschläge, was machen die Nachrichten von immer neuen Gewalttaten mit uns? Das ist deshalb heute Abend unser Thema hier im NDR 2 Spezial aktuell. Wir haben Zeit für Ihre Meinung, die wollen wir hören unter 0800 11 77 22 0. Und der Experte in dieser Stunde, der uns zugeschaltet ist, ist André Haller, Social-Media-Experte aus Bamberg. Der beobachtet alles, was im Internet abgeht. Auf Facebook hat uns dort Holger Dirks geschrieben: Yo, und wieder wird der IS und dem Terror eine Plattform gegeben. Der Medienhype ist kaum zu ertragen. Berichterstattung ja, aber nicht in solch einem Umfang, wie wir es in den letzten Tagen erleben mussten, schreibt Holger Dirks. André Haller, Social-Media-Experte, was ist denn Ihr Eindruck? Tun wir Medien im Moment zu viel?
Ja, guten Abend. Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Bei sehr, sehr großen, aufsehenerregenden Ereignissen können Medien, können Journalistinnen und Journalisten natürlich nicht einfach weggucken. Denn würde hier jetzt weniger Bericht erstattet, also wichtige Meldungen, dann würde natürlich in Teilen des Internets bei gewissen politischen Ausrichtungen auch wieder der Eindruck entstehen, etwas würde verschwiegen werden oder etwas würde vertuscht werden.
Also ein zweischneidiges Schwert. Einerseits zu wenig machen, andererseits nicht schnell genug sein. Wie würden Sie sagen, wie müsste man da am besten reagieren?
So wie es bisher in diesem Fall auch Ansbach passiert ist, nämlich wahrheitsgemäß abwägend, nicht zu schnell eine Richtung zu unterstützen oder eine gewisse Richtung zu unterstützen, sondern wohl überlegt nach Quellenlage zu berichten.
Kim Cesai hat uns geschrieben, eine E-Mail heute, hat gesagt, ich bin 21 und studiere Medienwirtschaft, weshalb ich mich besonders für die Rolle der Medien interessiere. Er sagt, ich habe die Push-Nachrichten aktiviert, also dass man auf seinem Handy schnell diese Eilmeldung bekommt, wobei ich durchaus schon wieder überlege, sie zu deaktivieren. Nicht, weil ich mich den Tragödien dieser Welt verschließen möchte, sondern weil Push-Nachrichten oft mit unausgereiften Meldungen Panik verbreiten. Was ist da denn dran?
Im Fall Ansbach waren es eher Social-Media-Accounts, also Accounts von Privatpersonen, die gestern Nacht, ich habe das selber auch noch verfolgt, eher für problematische, falsche Inhalte gesorgt haben. Also drei Beispiele sind mir davon gestern hängen geblieben. Zum einen wurden Zeugen gezeigt, US-Amerikaner, die auf diesem Festival in Ansbach waren, die dann in die Handykamera von demjenigen gesagt haben, der das gepostet hat, dass sie Schüsse gehört hätten. Oder eine andere Geschichte, es wurde ein Video verlinkt auf Twitter zu Rettungskräften, die scheinbar in Ansbach im Einsatz waren. Das war aber ein Video, das tagsüber, also bei Tageslicht aufgezeichnet wurde und man hat dann gesehen, es handelte sich um die Einsatzkräfte in Mannheim bei einem ganz anderen Vorfall. Dann wurde unter anderem noch ein Video von einem Böllerangriff gepostet, was wiederum dann diskutiert wurde als das Video, das dieses Attentat zeigt, was auch nicht gestimmt hat. Mhm. Das bedeutet, im Fall von Ansbach gestern gingen Falschmeldungen keineswegs von traditionellen, von etablierten Medien aus.
Das heißt, diese Falschmeldungen haben es auch gar nicht erst in Radio und Fernsehen geschafft? Zumindest in den Fällen, die Sie beobachtet haben.
In diesem Fall gestern auf jeden Fall nicht. Natürlich im Fall München ist das Ganze ein bisschen anders gelagert. Da gab es durchaus auch Redaktionen, die von mehreren Tätern dann geschrieben haben bei ihren Online-Meldungen. Das war eben daher geschuldet, weil Zeugenaussagen falsch waren, wahrscheinlich unbewusst falsch. Die falsche Wahrnehmung, man hat wohl SEK-Beamte gesehen in Zivil, die mit Langwaffen unterwegs waren. Das bedeutet, es wird sich niemals verhindern lassen, dass Falschmeldungen auch in etablierten Medien vorkommen. Wichtig ist, dass Redaktionen Falschmeldungen dann klarstellen und erklären und einordnen.
Und das wollen wir heute Abend unter anderem auch versuchen. Und wenn Sie Fragen haben, wie Sie sich zum Beispiel am besten informieren können, wo Sie die richtigen Infos bekommen, bei uns natürlich, aber wo noch, und wo Sie vielleicht kritisch sein sollten, dann können Sie unseren Experten das auch fragen. André Haller, Social-Media-Experte von der Uni Bamberg. Und Sie können uns jetzt anrufen und Ihre Meinung sagen oder Ihre Frage stellen. 0800 11 77 22 0. Sie hören das NDR 2 Spezial aktuell und den Mann, den ich jetzt am Telefon habe, den kennen Sie aus dem Fernsehen. Dunkle Haare, dunkle auffällige Brille und die Ruhe selbst an dem Abend, als der Amoklauf in München passierte und als nicht nur wir Journalisten, sondern auch das Netz sich überschlug. Das Netz voll mit Hinweisen, aber auch mit Gerüchten, mit Warnungen. Markus da Gloria Martins, Sprecher der Polizei München. Waren die sozialen Medien am Abend des Amoklaufs eher ein Fluch oder eher ein Segen?
Der Fluch bestand darin, wie Sie gerade schon sagten, dass die sozialen Netzwerke einfach ein unglaublicher Beschleuniger für Ängste sind, für eine kleine Gruppe natürlich auch, die das mit Kalkül und bewusst machen. Aber sie sind auch eine Chance, weil diese Netzwerke für uns eine große Ermittlungsressource sind und weil sie natürlich uns als Polizei die Möglichkeit eröffnet, unmittelbar und ganz direkt mit den Münchnerinnen und Münchnern zu kommunizieren.
Erklären Sie uns mal, wie die Polizei da arbeitet. Haben Sie auch so eine Art Online-Redaktion, die nur auswertet, was im Internet passiert?
Im Regelbetrieb machen wir das tatsächlich sehr, sehr strukturiert, aber das funktioniert natürlich alles nicht in so einer Lage, weil mit Stand heute Montag sieht es so aus, dass wir aktuell immer noch 60.000 Kommunikationstickets in unserer Redaktionssoftware liegen haben und das muss abgearbeitet werden und selbst wenn Sie da personell in so einer Lage ganz, ganz stark aufgestellt wären, haben Sie als Polizei nur eine ganz geringe Chance, da tatsächlich sofort reagieren zu können.
Also 60.000 Menschen, die versucht haben, mit Ihnen in Kontakt zu treten, weil Sie eine Frage oder einen Hinweis haben.
Das können Kommentare sein, das können Antworten sein und wir müssen uns das angucken. Es könnte vielleicht ein relevanter Hinweis drin sein. Das hat sich tatsächlich in Teilen auch so schon bestätigt. Aber natürlich geht es auch darum, ein Feeling zu kriegen, wie geht es München da draußen? Und Twitter und auch die anderen sozialen Kanäle sind so ein bisschen das Fieberthermometer unserer Gesellschaft.
Und dieses Fieberthermometer, zeigt das was Wahres an oder würden Sie über den Daumen gepeilt sagen, davon ist ohnehin drei Viertel Blödsinn? Wie würden Sie das so einschätzen?
Das ist ungefähr wie dieses verrückte Ohrthermometer, das ich bei meinen Kindern anwende. Wenn ich es richtig anwende, dann zeigt es die richtigen Werte an. So ähnlich ist es, glaube ich, mit Social Media.
Sie waren ja nun an dem besagten Abend der Mittler von Polizei zu den Medien und damit zum Publikum. Wie haben Sie das geschafft, dieses Zwischending einerseits genug zu erzählen, um das Informationsbedürfnis zu befriedigen, andererseits aber auch nicht zu viel zu verraten oder zu viel Gerüchte in die Welt zu setzen?
Es ist tatsächlich einfach der Anspruch, dass wir als Polizei sagen, wir machen dieses mediale Hochbeschleunigungsrennen nicht mit. Wir haben einen ganz anderen Anspruch der Bürgerschaft in Sachen Glaubwürdigkeit. Wenn man sich allerdings anschaut, dass Medien mittlerweile eine enge Symbiose haben mit sozialen Netzwerken und sich in Teilen natürlich trotz allem journalistischen Anspruch sich diesem Hochgeschwindigkeitszwang nicht entziehen können, dann müssen wir als Behörde klipp und klar sagen, das geht so nicht, weil dieses Tempo können wir nicht mithalten, weil einfach die Verifizierung von Fakten nun mal einfach länger dauert und zum anderen wollen wir die nicht mithalten, weil letzten Endes sind wir nicht irgendeine billige Content-Schleuder, sondern wir haben den Anspruch, als zumindest eine Quelle die korrekten Antworten geben zu wollen.
Vielen Dank, Markus da Gloria Martins, Sprecher der Polizei München bei NDR 2. Und auch das Gespräch haben wir ganz kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, die mediale Hochbeschleunigungsmaschinerie ist offensichtlich ganz gut in Gang gekommen in den vergangenen Tagen. Aber es ist ja auch sehr, sehr viel passiert. Thorsten Lissner hört NDR 2 in Bielefeld. Wie haben Sie das Ganze denn wahrgenommen?
Also ich habe das, hallo erstmal, guten Abend.
Guten Abend.
Zusammen. Und ich habe das Ganze halt sehr negativ wahrgenommen, wie die Berichterstattung in den Medien verstanden ging. Es war ja an diesem Freitag nichts anderes mehr zu sehen, obwohl noch gar nicht feststand, um was es sich da für einen Amoklauf oder einen terroristischen Hintergrund gehandelt hat. Es wurden Vermutungen angestellt und jeder Sender, ich hatte das Gefühl, als wenn die Medien sich überschlagen haben und eigentlich nur darauf gewartet haben, endlich zu berichten von einem Amoklauf hier in Deutschland. Ja. Und ist klar, es muss berichtet werden darüber, aber objektiv bin ich der Meinung.
Und wie haben Sie darauf reagiert? Haben Sie dann einfach den Fernseher ausgemacht?
Ja, ich habe versucht, ein anderes Programm zu suchen, aber hinterher haben wir den Fernseher ausgemacht. Das ist richtig, ja.
Und dann haben Sie sich am nächsten Tag informiert oder wie haben Sie es dabei interessiert? Haben sich ja trotzdem.
Genau. Interessiert, klar, sicherlich interessiert einen das, was hier abgeht. Aber dann habe ich mir die Internetseite der Tagesschau angeguckt, als alles vorbei war und da gestaltete sich das ja als ganz anders oder zeigte sich das ganz anders. Ein Amoklauf war gut, der jetzt keinen terroristischen Hintergrund hatte, aber die Medien und was ich dabei noch anmerken muss, ist, ja, dass in den Medien auch verbreitet wurde oder die Polizei darum gebeten hatte, keine Videos irgendwo ins Netz zu stellen.
Ja.
Aber was machten die Medien? Zeigten genau diese Videos, Live-Bilder, wo der Täter um sich schoss. Ich finde, das war reine Sensationsgier. Also so habe ich das empfunden. Mhm. Ja.
Ich würde das gleich mal an unseren... Ja, noch eine Frage?
Nee, machen wir alles erstmal.
Weil ich würde da gleich mal unseren Medienexperten fragen, ja. André Haller von der Uni Bamberg. Haben die Medien da überreagiert an dem Abend? Oder ich meine, wie hätten wir es richtig machen sollen?
Zunächst habe ich noch ein paar Worte zu Herrn Dr. Gloria Martins. Also er hat völlig recht, neuere Intermedien, vor allem im Social-Media-Bereich, kann man jetzt nicht einseitig als negativ bezeichnen. Also ein konkretes Beispiel, diese sehr, sehr gute Nutzung der Münchner Polizei, Leute zu informieren. Gleichzeitig gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Medien abzuladen für die Polizei, die in irgendeiner Art und Weise hilfreich sind bei der Aufklärung, bei der Verhinderung von weiteren Verbrechen.
Also nicht alles nur negativ, sondern auch positiv.
Nein, absolut. Er hat es ja auch betont, die Polizei hat einfach einen anderen Auftrag. Der Auftrag von Medien ist natürlich auch zu informieren. Hier muss man nochmal differenzieren. Öffentlich-rechtliche Medien haben ja eine ganz andere Finanzierung im Vergleich zu privaten Medien. Und bei privaten Medien, das fällt immer wieder auf bei tragischen Fällen wie Terrorismus, Katastrophen, ist es so, dass private Medien tendenziell mehr Skandalisierung beinhalten, schneller schießen sozusagen. Naja, es geht um Klickzahlen, es geht um Auflagen und die Halbwertszeit der Information sinkt ja immer weiter. Man muss sich das so vorstellen, früher hatte man einen Fernsehsender, dann zwei, dann ging es irgendwann ins private Fernsehen über, jetzt sind diese ganzen digitalen Medien im Internetbereich noch dabei. Das bedeutet, die Anbieterzahl steigt und gleichzeitig kann sich der Rezipient natürlich nicht auf unendlich viele Anbieter konzentrieren. Deshalb muss man herausstechen. Das ist bedauernswert, es ist aber einen großen Teil auch der Marktlogik geschuldet.
Hat am Ende Herr Lissner aus Bielefeld alles richtig gemacht, indem er an dem Abend gesagt hat, nee Leute, mir reicht's, Fernseher aus, und am nächsten Tag hat er dann auf tagesschau.de in Ruhe alles nachgelesen?
Naja, das muss jeder selber wissen. Natürlich ist man dann auch neugierig, weil man vielleicht wissen möchte, was mit Verwandten, Bekannten oder so ist, die dort in der Nähe wohnen. Gleichzeitig, wenn man jetzt keinen direkten Bezug hat, ich möchte dann niemandem irgendwelche Vorschläge machen, aber die wesentlichen und wahrscheinlich richtigen Informationen erhält man erst nach einem gewissen Zeitverzug.
Vielen Dank, André Haller. Wie gehen Sie mit diesen schrecklichen Meldungen um? Fernseher aus und zurückziehen ins Schneckenhäuschen? Oder wollen Sie jetzt erst recht alle Details wissen? Wollen Sie genau wissen, was passiert ist, und konsumieren deswegen wie verrückt jede App und jede Radiosendung, die Sie verfolgen können? Deswegen rufen Sie uns jetzt an hier im Studio unter 0800 11 77 22 0. Ihre Meinung ist gefragt im NDR 2 Spezial aktuell. Sie hören das NDR2 Spezial aktuell nach dem Anschlag gestern Abend in Ansbach und nach dem Amoklauf in München und nach der Berichterstattung drumherum. Bodo Buschmann aus Wismar ist jetzt am Telefon. Wie gehen Sie mit all diesen fürchterlichen Nachrichten um?
Guten Abend. Naja, eigentlich ist es ja nichts mehr Besonderes, leider. Ich bin weltweit unterwegs mit meiner Arbeit und dort ist man Ausländer. Und die Anschläge sind ja weltweit in der unterschiedlichsten Form. Sprich, ich habe natürlich die Nachrichten verfolgt, war etwas genervt von den Privaten, habe dann etwas ansprechender die Berichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen empfunden, weil das nicht so extrem langgezogen war. Mhm. Ja, und ansonsten, ich kann nicht immer rausgehen und jedem auf den Rucksack schauen. Okay, ich tue natürlich auch dicke Menschenansammlungen schon von jeher etwas meinen, weil das gefällt mir nicht so, weil da ist man dann wirklich gedrängt, hat doch auch ein Angstgefühl auch nach freien Demokratie. Mhm. Aber ansonsten unverändert aus meiner Sicht.
Das heißt, Sie ändern auch an Ihrem Verhalten jetzt nichts?
Nö, die Genugtuung tue ich Ihnen nicht, den Herren, die das eventuell auf die IS oder sowas schieben, weil mich nervt vor allen Dingen an der Presse, dass immer nur gefragt wird, Islam oder IS oder sonst was. Ich meine, wir haben doch auch alle anderen Probleme, ultra-rechts, ultra-links, Amokläufe, also die Geißeln der normalen Gesellschaft. Und da muss man doch erstmal abwarten, was es denn nur ist.
Das heißt, Sie sagen, wir sind einfach zu schnell und fragen immer schon gleich nach islamistischem Terror, obwohl es vielleicht gar keiner war?
Natürlich, das ist ja das, was mich so stört. Vor allen Dingen gerade bei einigen rechts- und linksgerichteten Publikationen geht eindeutig die Frage, ja, ist das jetzt Terror, sind das Eingewanderte, na dann ist ja die Merkel wieder schuld. Okay, ich bin auch nicht ganz zufrieden mit dem, was die Regierung macht, dass sie schweigt und dass unsere Migrationspolitik keine Abschiebung kennt, dass wir viele Sachen einfach als Tabu bezeichnen, dass die politische Korrektheit inzwischen über eine freie Meinungsäußerung geht. Das ist alles das, was mir nicht passt, aber insgesamt, ich will leben und nicht auf jeder Ecke auf dem Amokläufer oder auf dem ein politisch Querläufer und querschießenden Menschen worden. Das gönne ich denen nicht.
Vielen Dank für Ihre Meinung, Herr Buschmann. Wenn Sie Ihre Meinung auch loswerden wollen, dann können Sie uns jetzt anrufen hier im Studio 0800 1177 22 0. Zu den Vorfällen in Ansbach und München und zu der Berichterstattung darüber. Wenn die Medien das weniger inszenieren würden, dann wäre die Debatte auch kleiner, sagt Pascal Hartleben auf unserer Facebook-Seite. Und André G., der offensichtlich keinen Nachnamen hat, aber G. immerhin hingeschrieben hat, der sagt: Verzerrungspresse, die Medien machen den Terror. Die Frage gebe ich doch gleich mal weiter an unseren Experten André Haller von der Uni Bamberg. Machen wir Medien den Terror und verschaffen dem IS damit seinen Erfolg?
Zunächst, der IS und der Konflikt im Nahen Osten ist ja ein reales Problem. Das bedeutet, externe Akteure wie Medien machen dieses Problem ja nicht. Also das Problem existiert natürlich. Auch dieser Medienbegriff ist natürlich nicht mehr ganz aktuell, der in diesem Post verwendet wurde. Denn heute gibt es eben mehr als Fernsehen, Radio, Print. Es kommen die Online-Kanäle hinzu. Und diese Online-Kanäle werden eben auch teilweise von teilweise interessengeleiteten Gruppierungen wie dem IS genutzt und gleichzeitig auch von Privatnutzern. Und die können dann auch Inhalte einstellen. Das bedeutet, wenn jetzt etwas Schlimmes wie in Ansbach passiert, würden diese Fotos, Videos, Augenzeugenberichte dann auch unverifiziert im Internet herumschwirren. Das bedeutet, man hätte niemanden mehr, der das richtig einordnen kann. Gleichzeitig, der IS hat natürlich zig Alternativmedien zur Auswahl. Also die geben ja auch Magazine heraus, Flugblätter. Es gibt Radiostationen vom IS und professionelle Webauftritte. Die lassen sich natürlich nicht so einfach abschalten oder aus der Welt schaffen. Also diese Ereignisse können nicht verschwiegen werden von Journalistinnen und Journalisten. Die Medien sind da schon in der Pflicht, auch zu informieren und einzuordnen.
Vielen Dank, André Haller, Kommunikationsexperte von der Uni Bamberg. Wie es eigentlich abläuft in so einer Redaktion, wenn auf einmal all die Eilmeldungen kommen und wie wir dann hier versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen und das Gute vom Bösen und das Richtige vom Falschen zu trennen, darüber rede ich gleich hier im NDR2-Spezial mit meinem Kollegen Stefan Schmidt. Sie hören das NDR2-Spezial aktuell. Um 18.33 Uhr am vergangenen Freitagabend ist die erste Eilmeldung aufgeploppt hier auf den Bildschirmen in der NDR2-Redaktion. Das schicken die Nachrichtenagenturen raus, wenn sie eine Information für besonders wichtig halten, für besonders dringend und damit die Aufmerksamkeit der Journalisten auf etwas lenken wollen. Im konkreten Fall stand in dieser ersten Eilmeldung Schießerei in Einkaufszentrum in München. Und ob Menschen verletzt oder getötet wurden, konnte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presseagentur zunächst nicht sagen. Stefan Schmidt, der war am Freitagabend im Dienst bei NDR 2 aktuell. Stefan, was hast du eigentlich gedacht, als du diese Eilmeldung gelesen hast?
Wir sind alle erstmal relativ ruhig geblieben. Erstens, weil ja nicht hinter jeder Eilmeldung notwendigerweise ein größeres Ereignis steckt, das uns auch hier im Norden betrifft. Und zweitens ist es in so einer Situation ja einfach wichtig, sich nicht treiben zu lassen von den Nachrichtenagenturen. Auch die sind zwar in der Regel relativ verlässlich, aber eben auch nur eine Quelle. Und diese eine Quelle, die kann auch mal falsch liegen. Und zu unserer journalistischen Sorgfaltspflicht hier beim NDR, aber auch sonst, gehört es ja grundsätzlich, eine zweite Quelle zu suchen, die diese Information von der ersten Quelle bestätigt. Und das geht letztlich nur mit klarem Kopf. Also, wir haben nachgeschaut, unter anderem bei Twitter, in sozialen Netzwerken, wir haben Infos gesucht, um diese Eilmeldung irgendwie einordnen zu können. Für uns sind Schießereien im Einkaufszentrum, das kann ja vieles bedeuten. Aber dann haben relativ schnell die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk nachgelegt mit eigenen Eilmeldungen. Andere Nachrichtenagenturen haben auch nachgezogen. Und dann war ziemlich schnell eher das Problem, dass es fast schon zu viele Informationen gegeben hat, die sich zum Teil auch gegenseitig widersprochen haben. Die einen haben von einer Amoklage gesprochen, die anderen von Terror. Und das mussten wir dann auch erstmal für uns sortieren.
Ja, wir haben ja heute auch schon die Kritik gehört, dass Hörer gesagt haben, das ging mir alles viel zu sehr drunter und drüber. Da wurden irgendwelche Gerüchte verbreitet. Ja. Wie habt ihr denn hier in der Redaktion am Freitagabend und auch in der Nacht entschieden, welche Infos ihr wann sendet bei NDR 2?
Ja, das war gar nicht so leicht. Es ging nämlich tatsächlich drunter und drüber und das lag nicht an uns in erster Linie, kann ich glaube ich an dieser Stelle sagen, sondern eben daran, dass die Lage unübersichtlich war, dass auch die Polizei nicht wirklich Bescheid wusste über längere Zeit. Es gibt ja diesen Leitsatz für aktuelle Medien: Be first, but first be right. Also am besten der Schnellste sein, aber in erster Linie mal richtig liegen. Also schnell das Zutreffende zu senden. landen. Da hatten wir, muss ich zugeben, am Freitag zwischendurch tatsächlich das Gefühl, an unsere Grenzen zu kommen. Aber da hilft es aus meiner Sicht dann nur zu beschreiben, was in diesem Moment los ist, eben dass die Lage unklar ist. Und trotzdem unseren Hörern aber nichts Wichtiges vorzuenthalten, ohne jeden Unsinn zu senden, den irgendjemand mal irgendwo ins Netz gestellt hat. Im Zweifel weglassen, gegenchecken. Am Freitag galt das für uns auch für die Meldung von Nachrichtenagenturen. Bei denen haben wir zum Beispiel auch von Schießereien an anderen Orten von München gelesen. Und das war ja, wie wir jetzt wissen, letztlich völliger Quatsch.
Ja, allerdings, was war denn aus deiner Sicht am Ende die wichtigste Entscheidung für die Berichterstattung am Freitag?
Nee, nicht von uns aus die Lage zu beurteilen, nicht vorschnell zu bewerten, nicht von uns aus zum Beispiel von Terror oder von Amok zu sprechen. Und da haben wir zumindest versucht, das zu machen, was wir hier für unseren Job halten, nämlich unseren Hörern Orientierung zu bieten in einem wirklich in dem Fall chaotischen Wust von Informationen. Wir haben alle Quellen genutzt, die uns hier zur Verfügung stehen. Beim NDR sind wir ja Teil der ARD. Wir konnten also auch bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk nachfragen. Die sind ganz klar nah dran. Die kennen sich vor Ort in München einfach besser aus. Wir haben die Nachrichtenagenturen, wir haben Twitter, wir haben die sozialen Netzwerke. Leute haben uns angerufen. Wir haben unsere Berufserfahrung als Journalisten. Wir mussten also nicht an den Worten der Polizei kleben. Die hat ja auch nicht immer recht. Aber wir sind auch nicht jedem Posting bei Facebook hinterhergehechelt. Das kann ich sagen, nicht jedem Video. Auch wenn das eine echte Gratwanderung war am Freitag. Und heute haben wir das alles auch nochmal durchdiskutiert hier in der Redaktion. Wir sind auch nicht perfekt. Wir sind Menschen und wir wollen im Zweifel auch aus unseren eigenen Fehlern natürlich lernen.
Ereignisse wie der Amoklauf von München stellen uns auch hier bei NDR2 vor Herausforderungen. Und ich glaube, sowohl Stefan als auch ich können jetzt unsere Hände, alle vier haben wir, ins Feuer legen dafür, dass wir nicht sie anlügen wollen, dass wir keine Lügenpresse sind, sondern versuchen, die besten und die richtigen Informationen für sie herauszufiltern.
Das mit
Stefan
Sicherheit.
Schmidt, NDR2 aktuell. Ich habe eine schöne Karikatur gesehen am Wochenende. Zu sehen eine Comicfigur, die Radio hört. Und aus dem Radio tönt die Sprechblase, in der steht: Und jetzt die Nachrichten. Alle verrückt geworden. Und das Wetter. Ja, man kann schon ein bisschen paranoid werden, wenn man die Nachrichten der vergangenen Tage hört. Nizza, Würzburg, München, Ansbach. Hans Simon aus Jever ist jetzt am Telefon. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, ich habe das mitgekriegt und es waren auch ziemlich viele Meinungen und Kommentare dazwischen. Und das ist eigentlich nicht das, was eine Nachrichtensendung bringen soll, sondern eine Nachrichtensendung soll Zahlen und Fakten bringen und ziemlich emotionslos. Ich bin 63 Jahre alt und ich habe auch nicht den Vietnamkrieg mitgemacht, also das nicht, aber die Nachrichten über Vietnamkrieg und andere Kriege gehört. Und damals gab es noch eine gewisse, sage ich mal, Nachrichtenhygiene. Und da wurden nur Nachrichten, also Fakten und Zahlen gebracht und man selber konnte sich daraus irgendwas einbilden oder nicht. Das andere.
Wo genau, kann ich da nochmal nachfragen, bitte? Wo genau ist Ihnen das denn passiert? Können Sie da ein Beispiel nennen, dass da irgendwie Fakten und Meinungen vermischt wurden?
Die Meinungen, in den Nachrichtensendungen kommt heute immer zum Teil auch, der Innenminister ist der Meinung, dass keine Gefahr besteht, aber wir sollen immer noch aufmerksam sein. Und jetzt wird wieder gesagt in den Nachrichten, die Stadt München erwägt ein Rucksackverbot zum Oktoberfest.
Das sind
Kommentare und
ja,
sind
das
Meinungen,
ist ja kein Kommentar,
aber das sind keine
Nachrichten. Das ist ja ein Fakt, dass die Stadt, wenn der Bürgermeister sagt, wir prüfen das, dann ist das ja ein Fakt, das ist ja keine Meinung.
Das ist erstmal, das kann man zwar auch als Nachrichten nehmen, aber es ist noch nicht beschlossene Sache.
Also es ist Ihnen zu sehr Verlautbarung
sozusagen.
Das
kommt meiner Meinung nach in Meinungen und Kommentare, aber nicht in Nachrichten, weil das noch nicht beschlossen ist.
Sie hatten noch einen anderen Punkt, den Sie kritisieren wollten? Oder habe ich Sie jetzt abgewürgt? Jetzt ist es vorbei.
Nee, haben Sie nicht. Also auch wenn Nachrichten damit anfangen, dass sich irgendeiner für irgendetwas ausspricht, dann ist natürlich, was ich jetzt noch für meine persönliche Meinung halte, klar sollte man jetzt im Moment etwas vorsichtig sein, weil es wird, so zeigt es jedenfalls die Geschichte, eine Menge Trittbrettfahrer eventuell geben, die sowas eventuell nachmachen.
Und deswegen würden Sie sagen, die Berichterstattung...
Das dauert eine Zeit lang, aber die Berichterstattung sollte nicht so übertrieben werden, dass andere sagen, oh Mensch, der ist in allen Nachrichten. Und da ist nichts mehr anderes zu hören als dieses eine Thema, und zwar jede halbe Stunde, und andere Nachrichten gehen zum Teil da unter. Also die Nachrichten, es wird zum Teil für meine Begriffe übertrieben.
Vielen Dank, Herr Simon. André Haller, Kommunikationsexperte aus Bamberg. Ist das aus Ihrer Sicht auch so, dass die Meinungen da zu sehr monothematisch unterwegs sind?
Ich glaube, wenn ich den Anrufer auch richtig verstanden habe, ich möchte da jetzt nicht viel interpretieren, ging es ihm auch darum, dass zu schnell voreilige Lösungen oder mögliche Lösungsvorschläge angeboten werden, Stimmungsbilder von Politikern, von anderen Interessensgruppen und so weiter. Und dass es sowas früher nicht so häufig gab. Also das stimmt so nicht so ganz. Gerade im Vietnamkrieg, der da genannt wurde, gab es natürlich enorme Regierungs-PR, auch Verbandskommunikation von Verbänden pro oder gegen den Krieg. Das zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte, oder brauchen wir keine Massenmedien. Es gab schon immer diese strategischen Kommunikatoren, die eben versuchen, in der Berichterstattung ihre Soundbites heutzutage eben oder ihre digitalen Spuren zu hinterlassen.
Irgendwo muss ja die Diskussion auch weitergehen, ne? Also.
Ja, also Medien haben eben nicht nur die Rolle zu informieren, sondern das steht ja auch im Grundgesetz, sie wirken bei der Meinungsbildung mit. Problematisch ist es nur, wenn Meinungsbeiträge von Journalisten oder von Dritten eben nicht als solche gekennzeichnet werden. Es gibt schon diesen Grundsatz der Trennung von Information und Meinung, und in der Regel wird das bei etablierten Medien auch so durchgeführt.
Und was ein Psychologe sagt zur aktuellen Medienberichterstattung, auch zu der Angst, die vielleicht dadurch entsteht, darüber reden wir gleich hier im NDR 2 Spezial aktuell. Elke Pape aus Göttingen, die hat vorhin hier im NDR 2 Spezial aktuell gesagt, sie hat schon mehr Angst, seit sie diese Berichte im Radio und Fernsehen gehört hat. Zum Beispiel der Bus Richtung Uni hält an, eine Gruppe arabisch aussehender junger Männer steigt ein und sie bekommt ein komisches Gefühl. Dann hat auch noch jemand einen Rucksack und hält ihr den so halb ins Gesicht. Und irgendwie muss sie dann an all das denken, was sie gesehen und gehört hat, und bekommt Angst. Christian Lüttke ist Psychologe aus Essen. Ist diese Angst begründet?
Also es ist völlig normal, wenn Menschen momentan so ein etwas mulmiges Gefühl haben oder ein bisschen übervorsichtig sind. Man braucht also wirklich keine Angst jetzt vor dieser Angst zu haben, denn man sagt, dass die Summe aller Ängste gleich bleibt. Was sich bei uns ändert, ist die sogenannte Angstrichtung. Mal haben wir Angst, die Kinder könnten krank werden, wir haben Angst, der Partner könnte sich von uns trennen, wir haben Angst, den Job zu verlieren. Und gerade durch die Ereignisse, die Gewaltereignisse in den letzten Wochen und Tagen, führt das dazu, dass sich quasi unsere Angst in diese Richtung fokussiert. Und die Angst ist letztendlich eine Überlebensstrategie, weil sie uns einfach aufmerksamer macht, wachsamer macht, und am Ende schützt uns auch diese Angst.
Ja, aber wie gehe ich jetzt mit der Angst am besten um? Ich kann ja jetzt nicht jeden verdächtigen, der mir über den Weg läuft.
Nein, man muss jetzt wirklich nicht in Panik verfallen oder hinter jeder Person oder hinter jedem Busch irgendwie etwas Schlimmes befürchten. Ich sollte die Angst erstmal wahrnehmen, sollte mich wirklich mit engen, vertrauten Menschen durchaus darüber austauschen, ob mit dem Ehepartner, mit Freunden, mit Arbeitskollegen. Denn die haben im Grunde genommen alle die gleichen Ängste. Nur wenn ich das Gefühl habe, diese Angst, die lähmt mich jetzt oder sie hindert mich daran, die Dinge zu tun, die ich eigentlich im Alltag tun will, dann sollte man überlegen, möglicherweise auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ja, wenn mich das jetzt alles ein bisschen überfordert, was kann ich dann tun? Einfach die Spiegel Online-App oder Tagesschau-App löschen und kein Radio mehr hören?
Es ist eigentlich ganz gut, das zeigt auch die Wissenschaft, wenn wir uns permanent mit solchen grauenvollen, traumatischen Ereignissen beschäftigen und das immer wieder durchlesen oder die Bilder anschauen, dann führt das durchaus zu einer erhöhten seelischen Belastungsreaktion. Das heißt, wir sollten gerade in solchen schwierigen Zeiten die Aufmerksamkeit immer wieder auf schöne, angenehme Dinge umlenken. Wir sollten Dinge machen, die uns einfach viel Spaß und Freude machen, denn das ist der beste Ausgleich und nur so können wir dann auf Dauer gesund bleiben.
Also kann ich mich durchaus auf der einen Seite informieren und kann aber auf der anderen Seite guten Gewissens sagen, heute mache ich mir mal einen richtig schönen Abend und muss jetzt nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, ich muss doch mitfühlend sein.
Nein, wir müssen nicht mitfühlend sein. Alle Menschen nehmen Anteil daran, weil wir fühlen, was andere fühlen. Es ist wichtig, sich zu informieren und dabei wirklich auf gesicherte Informationen zu achten, denn gesicherte Informationen, die geben uns Sicherheit. Und auf der anderen Seite sollte ich ganz normal den Alltag leben, der gibt uns Sicherheit. Wir dürfen ganz normal Spaß, Freude haben. Das ist also ganz wichtig, dass wir uns jetzt wirklich nicht hier unterkriegen lassen von dieser gesamten Angst.
Tja, denn die Summe aller Ängste ist unterm Strich gleich, sagt Christian Lüttke, Psychologe aus Essen. Am Telefon ist jetzt Johannes Setterl aus Walsrode. Wie würden Sie denn sagen, haben Sie jetzt mehr Angst als, sagen wir mal, vor 3-4 Monaten?
Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, ich bin da relativ schmerzfrei. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum das so ist. Also vielleicht liegt es daran, ich gucke so gut wie nicht Fernsehen in dem Bereich. Ich bin den ganzen Tag im Auto unterwegs, höre dementsprechend viel Radio, höre oft auch die Informationssender. und wähle natürlich ganz genau aus, wo ich meine Informationen herbekomme. Es gibt natürlich der ein oder andere Kanal, der da natürlich mit Sensationsgier versucht, Quote zu machen. Und dann gibt es für mich auch einen Journalismus, der dann eine anständige Arbeit macht und der einfach auch sagt, wir können da nichts Genaues zu sagen. Das sind momentan Spekulationen. Mhm. Und Fakt ist natürlich, ich sag mal, wenn meine Lebensuhr abgelaufen ist, dann ist sie abgelaufen.
Jetzt könnte ich natürlich also, böse sagen, Sie sind nicht betroffen, bei Ihnen im Ort ist nichts passiert und deswegen sind Sie so besonders cool.
Ja, könnte man so sagen. Also von meiner Cousine, die lebt in der Nähe von Paris und als in Paris der Anschlag war, habe ich mir schon Sorgen gemacht und habe sie aber nicht den gleichen Tag angerufen, weil ich dachte, wenn jetzt irgendwas mit ihr ist oder ihren Kindern ist, dann hat sie in dem Moment echt anderes zu tun, als mit mir zu telefonieren. Ja. Ich habe dann einen Tag später angerufen und ihr Sohn war in Paris, war in der Kneipe und da waren draußen Schießereien, da wurde das alles verbarrikadiert und die haben sich da eingeschlossen. Also so ganz so ist es nicht. Natürlich ist es natürlich auf dem Dorf, fühlt man sich schon sicherer, aber ich fahre halt, wie gesagt, den ganzen Tag Auto, bin also in Hamburg unterwegs und ja, gehe da von einem Kunden zum anderen, da könnte mir theoretisch auch was passieren.
Jetzt können Sie uns Tipps aus Paris quasi direkt geben. Wie geht Ihre Cousine denn damit um nach den Anschlägen? Wie lebt die weiter?
Ja, die lebt eigentlich ganz, die sagt, ich lasse mich nicht unterkriegen und die sieht das ähnlich wie ich und sagt, natürlich ist das eine Bedrohung und aber was soll ich machen? Mich jetzt verkriechen im Keller, das bringt mich auch nicht weiter.
Vielen Dank, Johannes Setterl aus Walsrode. Das NDR2-Spezial aktuell neigt sich schon wieder dem Ende zu. 2 Stunden sind gleich schon wieder rum. Aber wir wollen gleich noch mal kurz mit unserem Medienexperten darüber reden, wie wir vielleicht selbst ein bisschen mehr Ruhe in unser Leben bringen können, hier im NDR2-Spezial. NDR2-Spezial aktuell zu den Ereignissen in München, in Würzburg und Ansbach zur gefühlten Anschlagsgefahr, die Ängste auslöst im Norden. Das haben wir heute Abend hier gehört von Ihnen. Aber die viele auch sagen lässt, nee, mir wird das alles viel zu viel, die Medien machen viel zu viel Rummel, ich tue mir das alles nicht mehr an. Wie kann man also ein bisschen mehr Ruhe in sein Leben bringen? Dr. André Haller, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Bamberg, war unser Experte heute Abend. Haben Sie so ein paar Tipps für uns, wie kann man vielleicht sein Medienleben entschleunigen, ohne deswegen komplett total ab vom Schuss zu leben?
Also ich habe einige Hinweise, wie man in solchen Katastrophen, Terrorfällen umgehen könnte. Zum einen, man sollte auf etablierte und verifizierte Medienauftritte zurückgreifen. Darunter eben öffentlich-rechtliche Sender, auch private Medien natürlich, Online-Angebote von etablierten Medien. Wichtig, man sollte natürlich gucken, ist dieser Twitter-Facebook-Account auch von diesem Sender? Ist es wirklich so ein Account oder ist es ein gefakter? Das kann natürlich auch vorkommen. Zweitens, man sollte bestätigten Informationen mehr glauben als irgendwelchen Gerüchten. Mhm. Das kann man dadurch erreichen, indem man eben Pressekonferenzen abwartet,
und
offizielle Pressemitteilungen. Und drittens, naja, nicht unbedingt an der Verbreitung unklarer Informationen mitwirken, denn sowas kann natürlich die Polizeikräfte behindern und auch Leute gefährden, wenn Panik geschürt wird.